schön, wenn man so fröhlich begrüßt wird. Das ist immer noch ein gutes Zeichen.
Ich freue mich, dass wir heute Gottesdienst feiern dürfen. Und ich freue mich, dass wir heute mit dem Thema Anbetung schließen dürfen. Wir hatten da eine Reihe. Ich wollte nur kurz was organisatorisch sagen. Heute Abend ist keine Gemeindebibelschule. Nur, dass ihr das noch mal wisst und hört, weil vorher die Folie noch da war. Weil ich bin heute Mittag noch am Stand an der Kasse bis 18 Uhr, bin der Kassenwart. Okay, das war Judas Iskariot auch bei der Gruppe, aber ich darf heute die Kasse verwalten und hoffe, dass das gut läuft. Wir hatten das Thema Anbetung und dabei ging es das erste Mal mit Abraham, was er unter Anbetung verstand. Und Abraham hat darunter verstanden, ich gebe das Wichtigste in meinem Leben, nämlich Isaak, mein Nachkommen. Und er hat es ihm zur Verfügung gestellt. Und das war Anbetung, wie er das gefüllt hat im ersten Moment. Wir hatten dann vor 2 Wochen Paulus und Silas in Apostelgeschichte, wo sie im Gefängnis sind und um Mitternacht, wo sie geschlagen wurden, eingekerkert wurden, ungerecht behandelt. Das war ja alles illegal aus der römisch-rechtlichen Sicht. Und wo sie drin saßen, angefangen haben, Gott loben und zu preisen. Ohne dass Gott irgendetwas versprochen hätte, so nach dem Motto, ja, wenn ihr Lob und preist, dann passiert was. Das ist immer das, wie wir es gerne hätten. Ne? Also wenn du mit der Person sprichst, kommt die zum Glauben und schenkt dir 1000 Euro. Dann klar, gehe ich dahin. Aber das ist ja so bei Gott nicht. Und dann, als ich durch dieses Erdbeben, ne, ihre Welt gerät, aus den Fugen, die Türen öffnen sich und der Gefängnisaufseher, sein Leben wird auf doppelte Art gerettet. Einmal wird ihm das Leben so gerettet, dass er sich nicht umbringen muss, so wie es aus der römischen rechtlichen Sicht gut war, um die Ehre zu behalten, hat man sich selbst umgebracht. Und das andere, ihm wurde das ewiges Leben gebracht, durch das er Jesus Christus im Glauben annahm und viele aus seinem Haus auch das taten. Und heute kann ich auch noch einleitend sagen, ist der Bibeltext eigentlich die Schuld vom Hartmut. Ja, das muss man jetzt mal so sagen. Der Hartmut ist gar nicht da. Ich habe es ihm aber schon gesagt. Wir hatten am Mittwoch, wo ich zum Gebetskreis eingeladen habe, hat mir der Hartmut eine E-Mail geschrieben, dass er nicht kommen kann, weil er Geburtstag hatte am Mittwoch. Aber er hätte etwas gelesen, was ihn so ermutigt hätte. Und wenn du willst, kannst du das gerne im Männergebetskreis weitergeben. Ich dachte, gut, das muss ich mir zumindest durchlesen. Gell? Und dann dachte ich, huch, Hartmut, das war schön. Das passt sehr gut zum Thema Anbetung, weil das Thema ist, dass du eine lebendige Hoffnung bist. Eine lebendige Hoffnung durch Jesus Christus. Und darum schauen wir heute auch in den Petrusbrief rein. Und das ist der erste Petrusbrief. Und wir werden uns die Verse, 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 18 heute betrachten. Kapitel 3, 8 bis 18. Ich hoffe, dass ich auch immer wieder, wenn ich den Verfasser erwähne, Petrus sage, weil man neigt so naturell zu Paulus, aber es ist wirklich der Apostel Petrus. Aber ich möchte euch mit einem Vers begrüßen, der auch aus dem 1. Petrusbrief kommt und der nach dieser normalen Briefeinleitung, wie man damals es in der Antike getan hat, geschrieben steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Petrus ist dieser Apostel der Hoffnung. Und Hoffnung ist das, was wir haben, was wir auch brauchen. Hoffnung brauchst du, um Sünde zu bekämpfen. Hoffnung brauchst du, um Trauer zu bekämpfen. Hoffnung brauchst du auch, um Versuchung zu widerstehen. Hoffnung brauchst du, und das bist du durch Jesus Christus. Und ich möchte ganz kurz Petrus auch betrachten, weil ich ihn sehr schätze. Petrus war wahrscheinlich der Sprecher der Jünger. Wahrscheinlich haben die Jünger ihn auch immer vorgeschoben, wenn Jesus eine Antwort wollte, weil er antwortet immer. Und Petrus wird ja gerne in der Kunst und Malerei so als älterer Herr vorgestellt. Muss nicht sein, steht nicht in der Bibel. Kann auch ein junger Mann gewesen sein. Und Petrus war der, der das Schwert gezogen hat, einem Knecht das Ohr abgehackt hat. Petrus war der, das Jesus gleich geheilt hat. Petrus war der, der Jesus in dieser Nacht 3-mal verleugnet hat. Das haben wir letztes Mal in der Gemeindebibelschule betrachtet. 3-mal verleugnet und beim 3. Mal, Jesus hatte ihm das angekündigt, schaut ihn Jesus an. Und er geht hinaus und weinte bitterlich. Aber Petrus war auch der, der Begegnungen hatte mit Jesus. Einmal wird es nur so kurz in einem Satz erwähnt, wir wissen nicht, was da gesprochen worden ist. Und natürlich in Johannes 21, wo Jesus ihn dreimal fragt, liebst du mich? Dreimal verleugnet, dreimal diese Frage und Beauftragung. Und dann hat sich was geändert. Das merken wir an der mutigen Predigt, die er dann macht in Apostelgeschichte 2 in Jerusalem. Eine sehr lange Predigt, wahrscheinlich nicht mal alles aufgezeichnet, was er gesagt hat. Aber unerschütterlich da die Wahrheit predigt und damit auch im Prinzip sein Leben gefährdet. Weil das war zu der Zeit noch verboten von dem Hohen Rat aus. Und dann schreibt Petrus diesen Brief. Er hat ja zwei Briefe verfasst. Und da schreibt er in Kapitel 3, Vers 8 bis 18, endlich, aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, Barmherzigkeit, demütig. Und vergelt nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Taten sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welches Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken. Seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welchen euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin auch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes zu leiden, als für Böses zu tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Man merkt in diesem Brief, wie die große Erleichterung von Petrus kommt. Also sagt, endlich aber seid alle gleichgesinnt. Das ist das Ziel. Das meint nicht gleich geschaltet. Wir müssen nicht die gleichen Farben mögen oder die gleiche Fußballmannschaft. Wir müssen uns auch nicht immer einig sein in der Kleidermode. Das ist immer ganz unterschiedlich. Sondern mit gleichgesinnt meint ihr, dass wir klar erkennen, wer wirklich der Herr ist über dieser Welt, auch über meine persönliche Welt. Und das ist Jesus Christus. Gleichgesinnt, dass es die Liebe ist, die uns zusammenhält. Das Miteinander. Gleichgesinnt, dass wir bereit sind zu vergeben. Auch gleichgesinnt, dass wir bereit sind, uns zurückzustellen um Jesu Willen. Wisst ihr, wir haben ja sicherlich auch immer wieder menschliche Konflikte hier. Das ist leider normal in der Gemeinde, aber ich bin dankbar, dass wir Vergebung haben. Aber wenn wir in die Ursprünge der Gemeinde zurückgehen, in den Anfang, dann müsst ihr euch mal vorstellen, was da alles zusammensaß in der Gemeinde. Als man da die Heiden erreicht haben, saßen da plötzlich Griechen, ne? Dann saßen da Römer. In einer Stelle, im Kolosserbrief, schreibt er sogar, Barbaren sind da und Skythen. Also Barbaren, das ist dieses Griechisch, heißt eigentlich nicht griechisch sprechend, meint aber sprachlich eigentlich Blabla. Also Barbar ist Blabla. Und da wurde raus der Barbar. Der kann nicht richtig reden, weil er nicht griechisch reden konnte. Und dann der Skythe, das war das entfernteste und wildeste, was es gab. Das war ein Reitervolk aus dem Osten. Und das alles kam zusammen in der Gemeinde. Warum? Weil man sich unter Christus gestellt hat. Dann war da ein ganz anderer sozialer Stand. Da gab es Herren. Gutgestellte, reiche Menschen. Und gleichzeitig saßen sie in der Gemeinde mit Sklaven. Alle gleich. Also wenn wir denken, wir haben manchmal hier Konflikte oder soziale Probleme, das ist nichts, was die Ursprungsgemeinde nicht schon unter die Füße bekommen hat. Natürlich gab es da Probleme. Ne? Was darf man jetzt essen, was darf man nicht essen? Was ist noch heidnisch, was ist nicht heidnisch? Und es wurde geklärt. Warum? Weil man sich unter Christus gestellt hat und die Liebe über alles andere gestellt hat. Was ist diese Liebe? Das sind diese Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Enthaltsamkeit. Wenn man sich in der Gesinnung unter Jesus stellt, dann geht es auch nicht um meine persönlichen Wünsche und Vorstellungen, sondern um das, was meinem Herrn und Gott dient. Anbetung ist, sich unter Christus zu stellen, ihm zu vertrauen. Und das finde ich so schön, wie er es dann sagt, endlich aber seid alle gleichgesinnt. Das ist das Ziel auch von Gemeinde untereinander. Dass wir uns auf einen fokussieren, auf Jesus selbst. Und dann sagt er's. Und wie sieht das praktisch aus? Mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und demütig. Ne? Mitleidig, bereit mitzuleiden, bereit mitzufühlen, nicht den Dingen ignorant gegenüberzustehen. Und ich finde es so schön, wie Römer das mal zusammenbrieft oder im Römerbrief von Paulus, freut euch, die sich freuen und weint mit den Weinenden. Also wo einfach klar ist, da ist echtes Mitgefühl untereinander. Wir stehen füreinander ein und wir wissen, wir leben in einer gefallenen und sündigen Welt und brauchen das auch. Wir haben es in den letzten Monaten erlebt, wo viel Trauer und Tod da war. Und da ist es doch schön, wenn wir eine Gemeinschaft sind, die mitfühlend ist, die dabei ist. Oder brüderliche Liebe, und das ist Anbetung, diese Liebe untereinander. Wir wissen, dass 1. Korinther 13, 1 bis 13 diese Liebe definiert. Und das ist nicht die Liebe zwischen Mann und Frau in der Hochzeit, das ist die Liebe in der Gemeinde. Und das muss auch unser Ziel sein. Das geht natürlich nur in der engen Verbindung zu Jesus und im Gebet. Und sind wir ehrlich, in der Vergebung, in der Vergebung, in der Vergebung. Weil an der Liebe kann man schnell scheitern. Und dann sind wir frustriert und wollen es nicht mehr. Aber dann haben wir einen Vater im Himmel, der uns aufrichtigt, ermutigt, fast schon anfeuert und sagt, mach weiter, leb das. Ich finde es immer so schön, Jesus hat mit Versagen kein Problem, sondern mit Ungehorsam. Dann, wenn ich nicht will, das ist ein Problem geistlich. Aber wenn ich versage und um Vergebung bitte, ist es nichts Schlimmes bei unserem Herrn Jesus Christus. Und darum ist diese Liebe untereinander so wichtig. An der Liebe wird man sie erkennen. Und wenn wir diese Anbetung Gottes leben und praktizieren wollen, ist der erste Punkt, eines Sinnes zu sein, dass wir uns lieben. Schätzen, respektieren, annehmen. Ist ja das, nach was die Welt die ganze Zeit schreit, dass wir es sein sollen. Das hatte Christus schon immer, das gab es schon immer in der Gemeinde. Das ist 2000 Jahre alt, diese Idee. Und sie wird irgendwie nie unaktuell. Dann ist es diese Anbetung durch Barmherzigkeit und demütig. Ne? Diese Barmherzigkeit ist zum Beispiel dieses Mitfühlen. Wir lesen oft in der Bibel, dass es Jesus jammerte, wenn er das Volk sah. Ohne Hirten, wenn sie wie Schafe umhergingen, wie es Jesaja schon schreibt, verirrt und nicht wissen, wohin. Wo die Menschen doch heute doch auch sich verirren, auch nicht wissen, wo sie hinwollen. Falschen Schönheitsidealen folgen, falschen politischen Richtungen, sich ausrichten lassen wollen, ja sogar die Welt retten wollen durch ihre Einstellungen und ihren Einsatz. Und dann ist diese Barmherzigkeit, dass es nur einen guten und liebenden Hirten gibt. Und das ist die Anbetung, die wir praktizieren dürfen. Dass wir das bekennen, weil wir eine lebendige Hoffnung sind. Wir wissen, wer Jesus Christus und der Herr ist. Barmherzigkeit, ich habe schon darüber gesprochen, Jesus jammerte, der griechische Urbegriff ist, dass sich seine ganzen Eingeweide umgedreht haben. So sehr ging es ihm in Leib und Seele, wenn er Menschen sah, die durch die Irre oder verloren gehen. Aber es ist auch die Not zu sehen und im Gebet immer wieder drum zu ringen, für den anderen einzutreten und dem anderen immer wieder Christus anbefehlen. Das ist das, was Petrus hier hervorhebt. Und er sagt, seid demütig. Der Mut zu dienen, sich drunter zu stellen oder von sich klein zu denken. Oder wie es dann auch im Philipperbrief steht, einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist übrigens auch ein Teil der Anbetung, dass ich gar nicht hoch von mir denke. Egal wie begabt ich bin, egal welche Position ich innehabe, ich bin bereit zu dienen, und zwar dem anderen. Auch wenn ich meine, der hat es gar nicht verdient oder ich stehe vielleicht sogar sozial über ihm oder ich hätte mir das irgendwie verdient, dass ich besser wäre. Das ist nicht Christus. Denn Christus kam in Knechts, eigentlich Dulos Sklavengestalt, auf die Welt, um zu dienen. Und er hat diesen Dienst durchgeführt, indem er das klare Wort verkündigt hat, am Ende ans Kreuz ging und die Möglichkeit geschaffen hat, damit wir ewiges Leben haben, der das glaubt. Und es kann auch nur Jesus Christus. Und es ist auch nur Jesus Christus. Und jeder, der das glaubt, das haben wir letzte Woche Sonntag vom Albrecht gehört, ist gerettet und ist in der Ewigkeit. Und das ist diese Anbetung als Hoffnungsträger. Und Petrus hat Hoffnung wirklich thematisiert in seinen Briefen. Und ich glaube, das hatte etwas mit seiner Persönlichkeit zu tun. Er hatte Hoffnung verloren und Christus hat ihm diese Hoffnung wiedergegeben. Und darum spricht auch Petrus jetzt sehr ausführlich, nämlich über das Böse, was uns immer wieder getan wird oder dem wir auch immer wieder begegnen. Und vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr zu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Wir reden jetzt über ganz gewöhnliches Verhalten und Böses generiert Böses. Ich glaube, wir kennen das alle schon, dass wir irgendwas Böses gehört haben oder jemand hat etwas gesagt und wir haben es böse aufgenommen. Es muss ja nicht immer der Beweggrund gewesen sein, uns zu verletzen. Aber ihr wisst auch, was das mit euch macht. Ihr wisst auch, wie ihr reagiert, wenn ihr verletzt seid. Ihr wisst auch, was es machen kann. Manche werden dann traurig, manche werden zornig. Ich werde zum Beispiel zornig, wenn ich verletzt werde. Ich habe es mittlerweile unter Kontrolle, ich nehme Tabletten. Aber das ist ganz eine große Herausforderung, dass ich da nicht platze, wenn ich mich verletzt fühle. Und genau das ist der Punkt, wo Petrus hervorhebt, wir sollen das Böse nicht mit Bösem vergelten, sondern mit dem Guten, ne? Wie es im Römerbrief steht. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ja, und das Böse kann dich auch überwinden, weil du dann auch zu bösen Handlungen fähig bist. Bösartigen Kommentaren, Schreien, gar Schlimmeres, das nennt die Bibel ganz klar Sünde. Und wie geht das? Wir kommen später noch dazu, in Vers 17 und 18 wird uns das gesagt, mit dem Blick auf Jesus, wo wir sagen, Jesus, du hast das alles ausgehalten. Wie ging das? Im Gebet und in der engen Verbindung zum Vater. Sagt der Vater, ich vertraue mich ganz dir an. Und dann ist es ja mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Also wir sollen die segnen, die uns Böses tun. Das ist doch mal eine geistliche Herausforderung. Segnen im Griechischen heißt das Gute zusprechen. Das ist das Segnen im altgriechischen Denken. Im Hebräischen ist es noch ein bisschen anders, aber ähnlich. Aber es ist dieses, das Gute zusprechen. Was ist denn das Gute? In dem Moment, habe ich schon bemerkt, bin ich ja nicht gut, weil ich verletzt bin, weil ich vielleicht zornig bin und traurig. Also was kann ich denn da zusprechen? Ganz klar, Jesus Christus. Ich besinne mich darauf, dass er der Gute ist. Dass er der Vater aller Barmherzigkeiten ist. Dass er der Liebende ist, dass er treu ist. Und das ist Anbetung. Anbetung beginnt in dem Moment, dass ich mich nach Christus ausrichte, wo ich verletzt bin, wo ich drum ringe, Böses zu tun, wo ich losschlagen will, wo ich dem anderen eine reindrücken will. Da beginnt der persönliche Moment Anbetung. Und darum ist Anbetung auch Hoffnung. Hoffnung nämlich, dass ich nicht so reagieren muss, wie die Muster des gefallenen Menschen laufen, sondern Hoffnung, dass dieser Christus in mir wirkt, dass ich das ganz nach ihm leben und ausrichten kann. Jesus sagt es mal in Lukas, bittet für die, die euch beleidigen. Ja? Bittet, betet für sie. Und das ist der erste Reflex. Und ich denke, das kann man sich antrainieren. Betet für die Menschen, die euch beleidigen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber ich fand es vom Hans-Peter Reuer damals so hilfreich, wenn du schwierige Menschen vor dir hast, die dir auch Böses tun, fang an für sie zu beten, weil es ist unglaublich schwierig, über Menschen was Böses zu denken, wenn man für sie betet. Es ist unmöglich. Weil das vor Jesus zu bringen, was Böses, das wird sehr, sehr herausfordernd und vielleicht nicht das Gebet, was unser Herr dann so möchte. Und dieses Segnen ist das Gute zusprechen. Ja, ich möchte dem anderen zeigen, dass ich anders bin. Und das ist das, was die Bibel immer wieder hervorhebt, einen anderen Lebenswandel, eine andere Reaktion. Wenn mir jemand was Böses tut, wisst ihr, was er erwartet? Böses. Das ist die Reaktion der Welt. Aber den anderen zu überraschen, weil wir Christus in unserem Herzen haben, das ist auch das, was Jesus mal meint mit der Extrameile in der Bergpredigt. Das war ja das Recht der römischen Legion, wenn sie durchzogen, einem dieses Gepäck aufzuzwingen und er musste es eine Meile tragen. Es war so 30 Kilo römisches Militärgepäck, 30 Kilo zu tragen. Das müsst ihr euch vorstellen, bei Juden war das extrem schlimm. Für Juden waren sie, sie mussten dieses verschwitzte, dreckige Gepäck tragen, sie wurden unrein. Und dann mussten sie es eine Meile tragen, dann mussten sie erstmal wieder den Reinigungszyklus durchlaufen, weil sie heidnisches Gepäck hatten. Und die Römer hatten sich da, die Legionäre, einen riesen Spaß draus gemacht natürlich, sie zu demütigen. Aber es war römisches Recht. Auf dieses römische Recht wird auch bei der Kreuzigung Jesus gerufen, wenn der Simon von Kyrene das Kreuz tragen muss, dann nimmt er einen raus, sagt, jetzt trägst du ihm das Kreuz. Römisches Recht, du musst. Aber stellt euch vor, wie überrascht der Römer war, wenn derjenige, der dieses Gepäck trug und sagt, sollst du dir noch eine Meile tragen? Trotz des Hohn, des Spottes und der Last. Wie überrascht der Römer in dem Moment war, was ist das? Und das hat die erste Gemeinde ausgezeichnet. Die ersten Christen haben die Römer und die griechische Welt fragen lassen, was ist das? Wie leben die? Wie können die in der Gemeinschaft sein, trotz aller sozialer Unterschiedlichkeiten, sprachlichen Barrieren und Herkünften? Und wie können sie friedlich sein, obwohl wir sie verfolgen? Wie können sie uns segnen, das Gute zusprechen, obwohl wir sie umbringen? Und dann kam ja der Wandel im römischen Imperium. Und es ist es, unsere Berufung ist es natürlich, das zu leben. Und das ist Anbetung, dass wir unsere Berufung annehmen, wozu ihr berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Wir werden erben, es wird da noch was kommen. Wir werden in die Ewigkeit eingehen. Wir werden es bekommen. Und dann finde ich es so schön, dass ihr Segen seid. Denn wer das Leben lieben, gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab von Bösem und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Hier zitiert Petrus Psalm 34, Vers 10, ein wunderschöner Psalm von David. Nicht böse Dinge sagen, nicht böse Dinge raushauen. Mein Problem ist oft, da bin ich auch ehrlich, ich rede schneller, als ich denke. Und dann weiß ich manchmal, dass ich schon was gesagt habe. Oh, und dann innerlich gehen alle Alarm, das war nicht gut. Oh, das war nicht gut, das wird schief gehen. Lauf, geh weg, hör doch jetzt auf. Und dann kann ich nicht aufhören. Und das ist oft das. Aber wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, wer das will, wer Hoffnung sein will, wer Segen sein will, wer diese Segnung des Herrn auch zeigen will, der halte sich zurück. Ich weiß, es ist schwer und heute gilt es als geistreich, wenn man so immer eine witzige, sarkastische Antwort hat. Ich weiß, so wird es in den Medien praktiziert und der das letzte Wort hat, hat recht. Das ist nicht so. Nicht bei Jesus. Jesus Passionsgeschichte, er hat größtenteils geschwiegen. Nur mit Pilatus redet er mehr, sonst redet er nicht allzu viel. Er hält diese Ungerechtigkeit aus. Und dann merken wir auch, ne, er suche Frieden, jage ihm nach. Dann merken wir auch, dass es so richtig eine Bewegung kommt. Ne? Man hält sich zurück und dann suche Frieden und jage ihm nach. Da ist eine Bewegung drin. Ich wende mich auch vom Bösen ab. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Das ist dieses, wir wenden uns vom Bösen ab. Und da liegt eine geistliche Bewegung dahinter. Ich will das nicht. Das fängt mit dieser Entscheidung an. Ich will das nicht und ich will dir nachfolgen. Dich lieben. Das tun, was du mir sagst. Suchen und nachjagen. Auch eine Jagd ist harte Arbeit. Also entweder muss man stundenlang warten, bis was kommt, oder man muss dem Ganzen hinterherrennen. Und das ist Arbeit. Machen wir uns nichts vor. Dafür sind wir aber in der Gemeinde, dass wir einander gemeinsam arbeiten. Und vielleicht gibt uns manchmal Jesus auch schwierige Geschwister, damit wir lernen, dass wir in dieser Sache abhängig von ihm sind. Aber diese Bewegung, und dann sehen wir auch den Segen, denn alle Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Was meint denn damit? Die, die ihm nachfolgen, die ihn anbeten, die diese Hoffnung leben, auf die ist Gott gerichtet. Das nennen wir in der Bibel segensreiches Leben. Wenn du segensreiches Leben willst, richtest du dich ganz auf Jesus aus. Und was ist denn segensreiches Leben? Das Gute zusprechen, Hoffnungsträger zu sein, Licht dieser Welt. Wir können das Licht eindämmen, ja, das hat nichts mit meinem ewigen Leben zu tun. Ich bin gerettet, wenn ich glaube. Aber segensreiches Leben fängt damit an, dass ich auf ihn blicke. Und da schaut auch der Herr hin und er schenkt. Er schenkt dann oft auch trotz uns. Und das macht mir unglaublich Hoffnung, dass Gott immer wieder schenkt, trotz meiner, manchmal vielleicht sogar schon Gegenbewegung, die ich entwickeln kann. Gott schaut auf die Gerechten und Gott schaut auf ihr Flehen und Gebet. Denn natürlich ist dann das Gebet nicht meine persönliche Wünsche und Empfindungen, sondern dass dein Wille geschehe, wie wir es im Vater unser beten. Dass das, was du möchtest, zum Ziel kommt. Und das Wichtigste ist ja bei dieser Sache, dass es bei mir auch ankommt, dass das, was Jesus möchte, zum Ziel kommt. Und wir werden noch dazu kommen, das kommt dann in den nächsten Versen, dass es nicht immer mit Fröhlichkeit und Freude verbunden ist. Anbetung ist der Wunsch auch natürlich, Gott eine Freude zu machen. Hoffnung ist es auch, dass ich Gott nacheifere. Und ich finde es so schön mit dem Bild des Kindes. Wir sind Kinder und kleine Kinder haben ja echt noch Freude, ihre Eltern ein Bild zu malen, eine Freude, irgendwas zu bauen, das zu zeigen. Die verbarrikadieren sich nicht und machen das für sich, sondern sie wollen es den Eltern zeigen. Und genau das dürfen wir auch. Und es macht dem Herrn Freude. Ja, wir können ihm Freude machen, indem wir ihm ganz nachfolgen. Und dann schreibt Petrus, und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Was kann man euch vorwerfen, wenn ihr dieses Gute tut, wenn ihr Liebe seid, Freundlichkeit, Geduld habt? Wenn ihr eine Freude habt, die sich nicht nehmen lässt, was wird man da euch Böses tun können? Oder lasst mich das zusammenfassen aus Römer 8, 31. Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Wenn wir uns ausrichten nach dem, was wirklich wichtig ist, wer das Zentrale meines Lebens ausmacht, was soll da kommen? Und das heißt nicht, dass wir nicht leiden. Das heißt nicht, dass wir Herausforderungen haben, Trauer und Probleme. Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, gut dran, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt. Und dann finde ich das so schön, dass er sagt, das ist Eiferer, das sind ja die Zeloten im Griechischen. Manche Stelle, an anderer Stelle, wo es negativ gemeint ist, wird es als Räuber übersetzt, aber es sind diese Zeloten, diese Eiferer für die gute Sache. Nicht blind, nicht gewalttätig, nicht aufbrausend, sondern des Guten, also von unserem Herrn Jesus Christus. Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, gut dran seid ihr, weil ihr wisst, was wirklich wichtig ist. Ich finde es manchmal spannend, für was wir bereit sind, alles zu leiden. Wir machen Sport extrem und so weiter, tun uns weh, wir fahren Fahrrad, Berg rauf, Berg runter, manche wandern auf Berge hoch. Und auch so mittendrin, wir hatten da vor ein paar Wochen eine Bergwanderung, habe ich gedacht, warum mache ich das eigentlich? Das tut ja weh. Es tut mir den Oberschenkeln weh. Und ich habe Krämpfe an Stellen, wo ich nicht mehr wusste, dass man da Krämpfe haben kann. Warum mache ich das? Was sind wir bereit zu leiden für ein bestimmtes Ziel? Was nehmen wir nicht immer auf uns? Und dann hier zu erkennen, es gibt etwas, für was es sich wirklich lohnt, auch ein gewisses Leid auf sich zu nehmen. Mit dem Vorbild natürlich auch Jesus Christus. Und natürlich auch zu wissen, dass Jesus ja der Sieger ist über das alles. Er hat das ja alles schon besiegt. Und er weiß das alles und sieht das alles. Und das ist es, wo er meint, gut dran. Ihr wisst es, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das Böse kann euch damit nicht schaden. Wann schadet uns das Böse? Das Böse schadet uns, wenn wir dem Bösen Raum geben. Wenn wir genauso bitter werden. Wenn wir Sünde tun oder tolerieren, dann schadet uns das Böse. Weil wir uns dann von Jesus abwenden und diesem ganzen Gefallenen zuwenden. Dass wir leiden, ja. Das ist kein Geheimnis in der Bibel und es gab auch noch nie jemand, der nicht gelitten hätte in der Bibel. Das ist eine Illusion. Das hat auch Gott nie versprochen. Aber Gott hat versprochen, wenn du treu zu mir stehst, wenn du bereit bist, mir nachzufolgen und diese Anbetung zu leben, ich bin da, ich sehe dich, ich bin dein Trost, ich bin dein Halt, auch in dunkelster Stunde. Und das finde ich so schön. Und dann, was setzen wir dem Ganzen? Wir sollen diesen fürchtet nicht diesen Schrecken. Und ich habe schon gesprochen oder drüber geredet, wie das oft dieser Schrecken ist, den wir dann auch medial erleben und so weiter. Wie zynisch und sarkastisch dann auch mit einem Gläubigen umgegangen wird. Mit Drohen. Medial kannst du ja viel machen. Du kannst ein E-Mail zuspammen, du kannst Kommentare bringen. Du kannst mit dem Leben drohen. Das ist ja alles so ein bisschen offener geworden, weil es ja anonymer ist. Du kannst Menschen verunsichern. Und das Ziel ist es natürlich, uns immer abzubringen, Christus zu folgen, ja? Und Angst zu machen, wie laut, wie mächtig sie sind. Aber Angst raubt uns immer wieder den klaren Verstand, Bezug auf Christus, und Angst raubt uns dann auch die wichtig guten Entscheidungen, nämlich für ihn einzustehen. Und ich finde es so schön, wie Paulus das dann wiederum schreibt in 2. Timotheus 1,7, denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, also der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und auch Timotheus wusste, was Angst bedeutet, als er Ältester in Ephesus war. Und aus der Kirchenüberlieferung heißt es, dass er erschlagen worden ist bei einem Umzug, von einem heidnischen Umzug. Er hat wohl seine Angst da überwunden. Das ist es. Und was setzen wir dieser Furcht entgegen? Haltet den Herrn Christus in euren Herzen heilig. Das ist übrigens Anbetung. Was heißt das? Er ist mein Herr und mein Gott. Nicht die Sorgen, nicht die Menschen, nicht die Ängste, sondern ich möchte einen klaren geistlichen Kopf bewahren, indem ich mich danach ausrichte, wer wirklich der Herr dieser Welt ist und wer wirklich alles in der Hand hält. Und sind wir ehrlich, in Bedrängnis, in Druck, in all diesen Dingen, da vergessen wir nämlich und denken, wie mächtig sind doch die Menschen, wie schlimm ist das Ganze, aber es gibt nur einen, der alles in der Hand hält. Und darum ist auch die Schlussfolgerung dann von Petrus, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Jederzeit. Und nicht über euer theologisches Wissen, nicht über eure Kenntnisse, wie tief die in die Bibel geht, sondern über eine einzige Sache, nämlich über die Hoffnung. Über die Hoffnung. Und sind wir ehrlich, das ist doch eigentlich genau dieses Thema unserer Zeit. Hoffnung. Es passieren schlimme Dinge in der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gelesen habt. Heute Morgen hat ja gestern versucht, Trump zu erschießen bei einer Kundgebung. Und da wurden auch mehrere Personen erschossen dabei. Also es war, man kann es live im Fernsehen sehen, wenn man auf ihn schießt. Er wurde dann am Ohr verwundet. Und anscheinend sind jetzt auch mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das sind Dinge, die passieren in dieser Welt. Das wird unsere Welt verändern. Da müssen wir uns im Klaren sein, wenn man versucht, auf einen Kandidaten zu schießen. Und was das dann mit den USA macht und überhaupt, wissen wir nicht. Aber es wird unsere Welt verändern. Und da kann man schnell Hoffnung verlieren vielleicht, was entsteht daraus, weil meistens entsteht aus solchen Dingen nichts Gutes. Aber genau das sind wir. Wir sind hier, über diese Hoffnung zu sprechen, interessanterweise jederzeit. Oder wie es mal im Timotheusbrief steht, zur Zeit oder zur Unzeit. Ich habe immer bemerkt, bei mir über Jesus zu sprechen, ist immer Unzeit. Ne? Ich habe keine Zeit, ich habe immer irgendwas vor, ich möchte einkaufen. Ne? Ich habe jetzt hier zu tun, ich muss das tun. Und das Tolle ist bei Christus, der sagt das nicht, ja, wenn du dich wohlfühlst und alles gut ist, dann kannst du über die Hoffnung sprechen, sondern jederzeit. Übrigens, das Wort Rechenschaft ist ein juristischer Begriff und könnte auch sein, dass dieser Begriff wird nämlich auch genutzt bei Verhören vor Behörden. Wenn man verhaftet wurde und verhört wurde von den römischen Behörden und da auch Rechenschaft abzulegen und sich gar nicht zu rechtfertigen, sondern über eine Hoffnung zu sprechen, die es nur in Christus gibt. Was ist denn diese Hoffnung? Bedingungslose Liebe. Du wirst geliebt, weil es dich gibt. Rettung vor unseren Sünden. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ewiges Leben, wenn wir Christus annehmen. Aber wenn Petrus das schreibt, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, heißt, dass ich auch bereit bin, jederzeit Christus zentriert zu leben und ihn im Fokus zu haben und mich auch nicht ablenken lasse. Ständig mit Jesus leben. Und ihr erinnert euch im Eingang vom Petrusbrief, du bist diese lebendige Hoffnung. Das heißt, das ist deine Berufung. Wir sinnen immer danach, was unsere Berufung ist. Berufung ist, dass du eine lebendige Hoffnung bist, ein brauchbares Werkzeug in seinen Händen, damit die Menschen ihn durch dich kennenlernen. Und es ist es. Und dann schreibt er es auch, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ne, Sanftmut, das ist eine gewinnende Freundlichkeit im Altgriechischen, bereit zuzuhören. Und das heißt nicht, dass wir auf alles eine Antwort haben müssen. Das heißt nicht, dass man ein apologetisches Gespräch, also nichts gegen Apologetik, das ist die Verteidigung des Glaubens, das finde ich super, wenn man so ein Gespräch hat und manche brauchen das auch. Aber es geht nicht darum, dass wir alles bis ins Letzte verteidigen und auf alles eine Antwort haben. Das meint es hier gar nicht, sondern auch bereit sein, zurückzutreten. Oder wie es Jakobus mal so schön schreibt, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Also zu sagen, ich höre erst mal zu, was hat der andere? Meistens hat es mit Vorurteilen und Ängsten zu tun. Und ihr kennt diese Gespräche, Inquisition, Kreuzzüge etc. Alles furchtbar, alles schlimm, alles manchmal völlig aus dem falschen historischen Kontext herausgerissen. Aber das ist gar nicht das Thema. Es geht um Jesus Christus. Und dann diese Ehrerbietung. Und das ist eigentlich Anbetung, weil die Ehrerbietung meint gegenüber Gott. Wie würde Gott, wie würde Jesus mit diesen Menschen sprechen? Und was ich so schön finde, in Sanftmut und Ehrerbietung, Gottesfurcht nimmt uns die Menschenfurcht. Weil es da einen gibt, der das alles in der Hand hält. Und es gibt mir eine unglaubliche Freiheit, wenn ich in einer guten Gottesfurcht lebe, nämlich Gott ernst nehme als der, der er ist. Oder, und ich komme an dieser Bibelstelle seit Wochen nicht dran vorbei, als die Elisa und sein Knecht umzingelt sind von einer Armee aus Aram, also aus Syrien. Und der Knecht verzweifelt und Elisa betet, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann plötzlich sehen sie eine Armee von Engeln, die auf dem Wort Gottes wartet, um loszuschlagen. Das Ganze endet ja damit, dass die feindliche Armee in Vesper bekommt und nach Hause geschickt wird. Das kann auch nur Gott. Aber finde ich schön. Trinken ein Brot und werden wieder zurück nach Aram geschickt. Sind dann auch nie wieder gekommen. Vielleicht war das Essen auch nicht so gut. Aber der Punkt ist, dieses öffne du mir die Augen für die Realität des Glaubens. Und das ist ein Gebet. Und vielleicht sollte das auch heute dein Gebet sein. Herr, öffne du mir die Augen für deine Realität, für deine Liebe, für deine Hoffnung, für deine Allmacht, Allgegenwärtigkeit und Allwissenheit. Ehrerbietung. Und dann schließt es Petrus in diesem Gedanken ab und habt ein gutes Gewissen, damit welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zustande werden, worin auch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes zu leiden, als Böses zu tun. Sagt er, ja, habt ein gutes Gewissen, biete niemand eine Angriffsfläche. Darum sollen wir ja freundlich gegenüber jedermann sein, Gutes tun. Wir sollen keine Angriffsfläche bieten. Bei manchen macht es keinen Sinn, die finden auch eine Angriffsfläche, weil du atmest. Aber das ist nicht der Punkt, sondern wir sollen so leben, dass es Christus Ehre macht. Dass wir Licht und Hoffnung sind. Und sie werden uns verleumden, da werden Lügen kommen, was wir alles machen. Es war bei den ersten Christen so, da wurde gesagt, die ersäufen Menschen, weil sie getauft haben. Das sind Kannibalen wegen dem Abendmahl. Diese Lügen wurden im Römischen Reich erstmal verbreitet und das hat gefruchtet, das war gut, die Leute liebten das, solche Geschichten. Vielleicht gibt es über dich auch Geschichten, was die Leute lieben, was man aus dem falschen Kontext hat und im falschen Bewusstsein. Aber was ist es? Ich finde es interessant, wenn es Gottes will. Auch diese Dinge unterstehen der Herrschaft Gottes. Auch wenn böse Dinge passieren, ist es nichts, was Gott überrascht oder nichts, was Gott nicht gewusst hätte. Ich weiß, es ist geistlich manchmal ganz schwer auszuhalten. Weil diese Dinge, die jetzt passieren, die mir passiert sind, das weiß Gott. Und er lässt es auch zu. Müssen wir ehrlich sein. Und es ist nicht so, dass es nicht auch in seinem Willen geschehen würde. Gott ist von keiner Aktion, die hier passiert in dieser Welt, überrascht. Aber jetzt kommen wir zu der Frage, und da sind wir wieder beim kindlichen Glauben, und auch das ist Anbetung, vertraue ich ihm? Vertraue ich ihm, halte ich an ihm fest? Und das ist ein Bekenntnis unter Tränen, in Verzweiflung und gebrochen manchmal auch. Und trotzdem will ich das. Oder wie das Hiob dann sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das heißt nicht, dass der tot war, sondern dass er real ist, dass er da ist. Dass er trotz aller Umstände mein Erlöser ist. Und ich möchte mit diesem Gedanken auch schließen, denn wir lesen es dann, denn es hat der Christus einer für alle Sünden gelitten. Es hat der Gerechte für die Ungerechten gelitten. Es hat der, der nichts getan hat, alles auf sich genommen, um was? Uns zu lebendigen Hoffnungsträgern zu machen. Und das im Fokus zu haben, das zu sehen, danach sich auszurichten, das ist Anbetung. Und nochmal, doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich weiß, dass er real ist, dass er da ist. Und lasst uns das auch leben, wenn du das glaubst. Und wenn du das nicht glaubst, dann lasst uns darüber reden, in Liebe, in Sanftmut und Ehrerbietung gegenüber Gott. Und lasst uns als Gemeinde zusammenstehen, so wie es auch hier in der Bibel steht. Dass wir uns einander unterstützen, lieben, tragen, ertragen und auch vergeben. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese wunderbare Berufung, die du uns gegeben hast, dass wir eine lebendige Hoffnung geworden sind in einer Welt, die immer hoffnungsloser wird. Die Ereignisse überschlagen sich im Bösen und wir wissen nicht, was daraus entsteht, aber es passiert etwas und es ist meistens nichts Gutes. Danke, dass du treu und gerecht bist, Jesus, und dass wir dich kennen dürfen. Aber danke auch, dass du uns kennst. Du kennst unsere Schwachstellen, du kennst unsere Kämpfe und du liebst uns trotzdem. Und das soll uns Hoffnung auch machen und soll uns in die Anbetung führen, dass wir dir nachfolgen, weil du uns kennst und trotzdem liebst. Darum darf ich hier sein. Danke, dass du uns verändern möchtest, dass du uns dich immer ähnlicher machen willst. Und danke, dass wir eine Gemeinde haben, die sich nach dir ausrichtet, wo wir ein Leib sind und füreinander da sind und zusammenstehen. Amen.